Hier ist wieder wie jeden zweiten Freitag im Monat die Kulturkritik München. Durch die Sendung führt sie Wolfram Freundschuh.
Ich komme heute zum sechsten Teil unserer Diskussionen rund ums Geld mit dem Titel »Wie gemein kann das Wohl der Ökonomie sein?« Es ist immer wieder dieselbe alte Leier, dass die Entwicklung der Marktwirtschaft darin stagniert, dass zu viel Geld auf dem Finanzmarkt und zu wenig in den Taschen der Menschen ist. Weder Investitionsprogramme, Staatsbürgschaften, Niedrigzinsen, Rettungspakete oder Sparpläne, noch Beschäftigungsprogramme, Mitspracherechte, Zurückhaltung von Lohnforderungen, Billiglöhne oder Massenkündigungen können daran etwas ändern. Am Ende bleiben immer nur die Schulden, die nötig sind, um die Verwüstung zu bezahlen, welche die Kapitalwirtschaft verursacht. Vom Standpunkt der Volkswirtschaft ist es eigentlich ziemlich einfach. Wenn die Konkurrenz auf den Märkten zu brutal wird, gehen die Löhne und Preise in den Keller, der Warenhandel wird zu billig, das Geld wandert auf die Finanzmärkte, zu geringe Steuereinnahmen belasten die öffentlichen Kassen und der Staat fürchtet Steuererhöhungen, weil das Kapital mit Abwanderung und Konkurs droht, also damit droht, dass alles nur noch schlimmer werden kann. Und das ist nicht mit der Behauptung abzutun, dass die Kapitaleigner sich die Hucke voll lügen würden. Viele gehen daran selbst kaputt, einige können sich am Untergang der anderen aber auch noch bereichern. Nur wann und warum die Konkurrenz fast schlagartig so brutal werden kann, wird selten erläutert. Es ist einfacher, darin einfach nur eine Bosheit zu entdecken, den meisten aber reichen auch schon die bloßen Phänomene, denn der Handlungsdruck ist enorm. Die Verschuldungskrise dauert in dieser Schärfe nun schon über 5 Jahre an und niemand scheint einen Weg gefunden zu haben, der sie noch beenden könnte. Sie ist inzwischen total und vielen ist klar geworden, dass man da nicht mehr rauskommt ohne knallharte Konsequenzen. Staatsverschuldung und ausgedehnte Armut verstärken einander und das macht die Systematik der Krise augenfällig. Sie ist für niemanden gut. Das haben inzwischen auch schon einige Millionäre bemerkt, die dafür eintreten, dass sie 10% ihres Vermögens abtreten, um den Staatshaushalt zu stützen. Einer von ihnen hat in Hamburg sogar bereits eine Stiftung gegründet. Es würde sich auf diese Weise immerhin eine Abgabe von 180 Milliarden Euro ergeben. Und sogar die Sozialdemokraten, die mit ihrer Agenda 2010 zusammen mit den Grünen noch eine eindeutige Lastenverschiebung zugunsten der Reichen betrieben hatten, beginnen, sich auf alte Traditionen zu besinnen. Schließlich waren sie doch dereinst die Avantgardisten der Forderungen nach einer Verteilungsgerechtigkeit. Wäre es nicht opportun, darauf jetzt mal wieder zurückzugreifen? Plötzlich geschehen daher wieder enorme Wandlungen. SPD-Chef Gabriel fordert jetzt mehr sozialen Patriotismus von den Wohlhabenden in Deutschland. Und er verkündet, was die Betroffenen schon lange wissen. Die Lastenverteilung sei unfair und zugleich wüchsen in dieser Unausgeglichenheit die Ausgaben des Staates und der Länder und die Schulden müssten doch endlich begrenzt werden. Um das miteinander vereinbaren zu können, müsste man das Steuersystem ändern durch Streichung von Subventionen im Steuerrecht, Wiedereinführung der Kapitalvermögenssteuer und Erbschaftsbesteuerung. Und auch ein höherer Spitzensteuersatz sei notwendig, sagt Gabriel. Der Chef der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi dachte öffentlich über die Ungerechtigkeiten in der Verfügung über das Geldvermögen nach. Die hat sich ja schon seit den 70er Jahren deutlich dahin entwickelt, dass immer mehr öffentliche Schulden gemacht wurden und zugleich immer mehr Privatvermögen anwuchs. Inzwischen verfügen die reichsten 10% der Deutschen über 8 Billionen Euro an Privatvermögen, mittlerweile etwas über 2/3 aller Nettovermögen und fast das Vierfache der Staatsverschuldung. Es könne nicht sein, dass jetzt die Schwächsten die Zeche dafür übernehmen sollten, die sie schon immer bezahlt haben, meint er. Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, Ulrich Schneider, meinte noch entschiedener, die Deutschen stünden vor der Grundsatzentscheidung, ob sie umsteuern oder den Sozialstaat vor die Wand fahren wollten. Allein der Rückstand in den Kommunen belaufe sich inzwischen über 100 Milliarden Euro Schulden. Sporthallen und Spielplätze seien in marodem Zustand, Schwimmbäder, Büchereien und Theater würden geschlossen. Die Schuldenbremse verschärfe die Situation noch dramatisch. In Krisenzeiten scheint alles, was sonst zu Reichtum geführt hat, sich in einen Trieb zur Armut verwandelt zu haben. Die andere Seite der Marktwirtschaft macht sich dann geltend, die andere Seite des Geldes. Es zeigt sich, was Geld nicht sein kann, wenn es nur noch Geld ist, wenn es seine Herkunft verloren hat, nicht mehr zurückfindet in die reale Welt der Menschen. Es hatte den Menschenleben entzogen und in einen Geldwert verwandelt, der für sich plötzlich keinen Sinn mehr hat. Geld ist nur Mittel des Reichtums, wenn es Leben nicht nur entzieht, sondern auch noch auf irgendeine Weise vermittelt. Es muss deshalb immer wieder irgendwann und irgendwie angelegt werden können, um in der Lebenswelt der Menschen aufgefrischt zu werden. Dort aber bereichert es wiederum nur die Geldbesitzer. Die Reichen suchen deshalb ja gerade dringend ärmere Menschen und Regionen auf, geben ihnen Kredite und Vorschüsse, um sie an ihr Geldsystem zu binden, bis diese dann irgendwann zu spüren kriegen, dass sie substanziell immer ärmer geworden sind und immer abhängiger von den Krediten der Geldbesitzer. Geld sucht Verwertungsmasse, aber je größer sie wird, desto mehr Armut entsteht daraus. Geld erzeugt vor allem Abhängigkeit von Geld, und ist man davon abhängig, dann kann man gar nichts anderes machen, als Geld zu erwerben. Es wirkt wie ein Suchtmittel, indem es die Not totalisiert, die es erzeugt. Das Loch einer Gesellschaft, wo sie ohne gesellschaftliche Beziehung existiert, vertieft seine gesellschaftliche Unwirklichkeit bis hin zur Zerstörung der Gesellschaft selbst. Es ist eine einfache Wahrheit, dass Geld den Menschen ihre wirklichen Lebenszusammenhänge entzieht, weil es eine Wirklichkeit entzogenen Lebens ist. Durch die Einfältigkeit der Geldentwicklung hat es nicht nur Menschen aus ihrem Lebenszusammenhängen gerissen, sondern diese auch unter sein Diktat gestellt. Es vereinseitigt ihre Arbeit, um ihren Konsum zu vervielfältigen. Geld wächst durch den Konsum, und wenn der Konsum wächst, dann auch die Produktion und Investition. Auch das ist einfach. Aber es vereinseitigt letztlich alles, was gesellschaftlich wirklich war, in ein Quantum, das sich selbst nur vereinseitigend verhält. Ganze Kulturen wurden durch Geld in Monokulturen verwandelt, ganze Städte in Bürolandschaften und alles Vermögen der Menschen, ihre Beziehungen und Fähigkeiten in reine Sachwerte, durch die sie selbst zu Sachen wurden. Ist Geld erstmal wirklich verselbstständigt, dann kann es sich auch nur noch als Geld vermehren, indem es als allgemeines Mittel des Überlebens das Leben diktiert. In Krisenzeiten wächst das Risiko vor allem im Geldhandel, denn die Insuffizienz des Geldwerts steht dann ganz im Vordergrund. Die Angst vor Inflation und Rezession. Da wächst das Sicherheitsinteresse über jede Risikobereitschaft und Geld wird teuer. Nur nicht da, wo es ausgegeben wird, bei der Bundesbank. Das Gefälle zwischen dem Geldeinkauf dort und der Kreditvergabe der Privatbanken an die Endverbraucher wächst unerhört. Ebenso wie überall Geld immer knapper ausgegeben wird als eingenommen. Jeder Handel gerät in eine Schieflage zwischen Einkauf und Verkauf. Auch Wucher und Übervorteilung ist an der Tagesordnung. Meist kann man es nicht richtig unterscheiden, ob da Preise gemacht werden aus Angst vor dem Wertverlust oder aus Bereicherungsgier. Volkswirtschaftlich ist das im Grunde auch gleichgültig, denn wer zu viel aneignet, wird auch bald wertloseres Geld zu Händen haben und billiger verkaufen müssen. Was sich durchsetzt, ist das Wertquantum, das noch verwertet werden kann. Wo ihm die Substanz ausgeht, die Industrie und Betriebe der sogenannten Realwirtschaft, da kollabiert auch die Marktwirtschaft. Dass Sparpläne und Billiglöhne das Ganze nur noch verschlimmern, weiß inzwischen schon jedes Kind. In der Krise hat sich der Widerspruch, der schon im Warenhandel angelegt ist, in sein Gegenteil verkehrt. Durch die ungeheure Wertmasse, die produziert wird, und die Minimalisierung der Löhne entsteht zu viel Geld auf der einen Seite, das in die Finanzmärkte abwandert, und zu wenig auf die andere, wo die Produkte eigentlich gekauft werden müssten. Das flüchtige Geld, das für den Glauben an eine zukünftige Verwertung auf den Finanzmärkten und Investmentbanken als fiktives Kapital gehortet wird, verliert schon bald seine Kraft, wenn es nicht im Warenhandel oder durch Kredite erneuert werden kann. Der verhängnisvolle Kreislauf zwischen Warenhandel und Warenproduktion schließt sich daher irgendwann kurz. Die Wirtschaft stagniert. Nichts geht mehr. So ist es auch längst von Karl Marx treffgenau beschrieben und abgeleitet. Er schrieb im Kapitalband 3: Der letzte Grund aller wirklichen Krisen, bleibt immer die Armut und Konsumptionsbeschränkung der Massen gegenüber dem Trieb der kapitalistischen Produktion, die Produktivkräfte so zu entwickeln, als ob nur die absolute Konsumptionsfähigkeit der Gesellschaft ihre Grenze bilde.
Die herrschenden Ideen einer Zeit waren stets nur die Ideen der herrschenden Klasse. Karl Marx.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Die Zauberformel heißt: Demokratie ist gleich Markt, ist gleich Gemeinwohl. Die Verarmung der Menschen sickert überall hindurch, auch in die gehobenen Schichten, auch in die Bildung und Kultur und in die Kommunen und Gemeinden. Immer mehr Menschen verbinden mit Kapitalismus reine Ausbeutung und meinen damit meist Erpressung. Man fordert Gerechtigkeit, mitunter eine gerechte Marktwirtschaft ohne Kapital und ohne Finanzmärkte, deren Treiben oft als ungerecht und in diesem Sinne als undemokratisch beurteilt wird. Marktwirtschaft, war das nicht einmal mit Wohlfahrt und Demokratie verbunden? Einigkeit und Recht und Freiheit, so hieß es doch. Und was finden wir heute vor? Entzweiung, Unrecht und erzwungene Leistungen. Wieso kann man das Kapital nicht einfach abschaffen und eine gerechtere Geldverteilung einführen? Wie überhaupt entstehen seine Profite? Dadurch, dass es einfach mehr Geld verlangt, als eine Sache wert ist? Und was ist dann das Geld, über das es so verfügen kann, dass es derart viel für sich vereinnahmt, dass es andere arm macht? Ist Geld nicht einfach nur eine Zahl, die nichts anderes soll, als ein Tauschverhältnis möglich zu machen? Um solche Fragen ging es in einer Veranstaltung des Vereins Echte Demokratie Jetzt München im Eine Welthaus unter dem Titel Occupy Money – Vom Wachstumswahn zur Gemeinwohlökonomie. Auf dem Podium saßen zwei Autoren und eine Autorin, die sich hierzu in diversen Veröffentlichungen geäußert haben und sich für diese Gemeinwohlökonomie einsetzen, die den Wachstumswahn beenden können soll. Es waren der Doktor der Philosophie Charles Eisenstein aus den USA, die Professorin für Architektur Margaret Kennedy und der Psychologe und Soziologe Christian Felber aus Wien. Charles Eisenstein führt in das Thema ein und macht es den Zuhörern einfach. Geld sei eine Kreation, die durch Schulden generiert werde. Im Grunde also überhaupt nur ein Zahlungsversprechen, ein Kredit. Die Banken würden das neue Geld ausgeben, leider unter der Bedingung, dass daraus mehr Geld gemacht werden müsse, um es mit Zinsen an die Banken und die Geldbesitzer zurückbezahlen zu können. Den Menschen wird also praktisch die Gemeinheit zugefügt, dass sie Profit machen müssen, um Zins und Zinseszins bezahlen zu können, nur um das Geld zu bekommen, das sie für die Umsetzung für ihre Ideen, ihre Projekte usw. brauchen, mit denen sie ja dann mehr verdienen können, als sie verbrauchen. Aber weil die Märkte begrenzt sind, auf denen die Menschen mehr Geld machen können, werden sie zu Konkurrenten, die immer bestrebt sein müssen, mit neuen Ideen die anderen auszustechen. Und der Gewinner sei dann immer die Bank, weil sie die Zinsen erhöhen kann, je mehr Menschen Geld brauchen, um immer mehr Ideen zu verwirklichen. Das ginge so lange gut, wie die Wirtschaft wachsen könne, wie also die Ideen nicht ausgehen. Ist der Markt aber abgefüllt und haben sich die Ideen erschöpft, dann schlüge alles um. Schulden könnten dann nicht mehr bezahlt werden und weiten sich aus und Geld wird nicht mehr kreiert. Es gibt dann also ein Problem. Leute gehen bankrott, Arbeitslosigkeit steigt und das System droht auseinanderzubrechen. Die Krise, die wir haben, käme also daher, dass wir das Wachstum nicht mehr steigern können, weil es nichts mehr gibt, was wir zu Geld machen könnten. Hören wir also endlich mit dem verrückten Wachstum auf, das uns durch die Banken aufgezwungen wird, und steigen wir jetzt um auf eine heilsamere Wirtschaft, die das alles nicht mehr nötig hat. Es könnte dann endlich um soziale Gerechtigkeit und um das Wohl des Planeten gehen. Die ganze Geschichte ist mit dieser Auffassung eigentlich ganz einfach, wenn man den Grundlagen folgt, die sie als selbstverständlich nimmt. Geld sei nicht aus dem Tauschverhältnis der Marktwirtschaft entstanden, die bisher selbst ein gesellschaftliches Lebensverhältnis der Menschen war, sondern eine Zahlungsvereinbarung, ein Kredit, eine Kreation der Banken, die damit ihre Bedingungen setzen und die Menschen sind so blöd und befolgen die hierbei vom Kreditgeber eingeforderten Zinsen. Sie wollen ja damit auch ihre Gewinne machen. Geld leiht man sich, um Unternehmer zu sein und auf dem Warenmarkt im Kampf um die bessere Idee und ihrem Resultat, dem Gewinn, wetteifern zu können. Geld nämlich bekommt man eigentlich für seine Ideen, sozusagen für den wirtschaftlichen Erfolg, den man damit erhofft und sich verspricht. Wer keine Ideen hat, der muss sich halt sein Geld bei denen verdienen, die sie haben. Wer gute Ideen hat, sich dafür Geld geben lässt und gute Produkte macht, die er auch gut verkaufen kann, der ist fein raus, der kann auch wieder bezahlen. Nötige Anschaffungen werden durch den Kredit bezahlt und durch den Produktverkauf zurückbezahlt. Der Gewinn ist der Unternehmerlohn und die Schmarotzer, das sind die Leute, die das Geld austeilen, weil sie durch ihre Verteilermacht den Zins daraus abpressen. Die Arbeitsleute, die mit ihrem immer zu knappen Arbeitslohn für ihre ebenso knapp berechnete Existenz Anschaffungen sich auch nur kleinteilig leisten können und Kredite aufnehmen müssen, zahlen dann zwar auch Zinsen, aber dafür bekommen sie ja auch ihren Lohn. Der Dreh- und Angelpunkt ist in diesem Verständnis der Unternehmerlohn. Und so ist es auch nicht mehr der aus Arbeit gezogene Mehrwert, sondern nur noch der Zins, der in einer an und für sich gerechten Marktwirtschaft ein Unrecht darstellt. Dieses erst macht aus dem kreativen Unternehmer einen Kapitalisten, indem es ihn zum Profitmachen verpflichtet, ihn zu Profitzucht und Geiz bei den Löhnen antreibt. Die wirkliche Welt der mehrwertbildenden Arbeit, die lohnabhängigen Leiharbeiter oder Arbeitslosen, hat für einen solchen Zins keine Relevanz, weil da ja nichts zu holen ist, weil da kein Gewinn gemacht werden kann. Die Arbeitnehmer zerfließen als Attribut der Arbeitgeber, welche Ideengeber sind, die somit zu den eigentlichen Leistungsträgern mutieren, weil sie die Impulse der Marktwirtschaft setzen. Das ist das Selbstverständnis der Mittelschicht. Nach dieser Sichtweise hat Ausbeutung daher auch nichts mehr mit der Verwertung von Arbeit selbst zu tun, nichts mit der Verfügung über Lebensbedingungen, Produktionsmittel und Produkte, sondern lediglich mit einem Deal am Bankschalter, wo der dahinter den davor austrickst.
Sie sehen gepflegt aus und sind charmant, sind gut gekleidet und wortgewandt. Jeder einzelne Einheit, das sind die klügsten Männer der Welt. Sie lächeln ins Reporterherz. Und keine Antwort fällt ihnen schwer. Verwalten sorgsam unser Geld, die klügsten Männer der Welt. Sie entscheiden für uns. Ja, sie leiden. Unser Dunkel wird durch sie erhellt. Das sind die klügsten Männer der Welt.
Das Übel sind die Zinsen. Die Vorstellung, dass der Zins als Kreation der Banken die Unternehmer ausbeutet, also Menschen mit produktiven Ideen ausnützen würde und ihre Wirkung belaste, ist eigentlich grotesk. Aber sie vervollständigt das Selbstverständnis der Mittelklasse und wertet ihr Unternehmertum auf. Zins, verstanden als eine bloße Kreation der Banken, beherrscht demnach die Kreativen, bestimmt die Selbstverwirklichung produktiver Menschen. Ausbeutung findet nicht im Arbeitsprozess durch die Bestimmung von Lohn und Zeit statt, sondern ganz einfach im Geldhandel selbst durch Übervorteilung des Kreditnehmers durch den Kreditgeber. Der stellt die Bedingungen und wer seine Ideen verwirklichen und gute Geschäfte machen wolle, der wird von ihm abhängig. Es sei also die reine Raffgier der Finanziers, des Kreditgebers, welche die ganzen Ungerechtigkeiten der Geldverteilung verursacht, nicht der in der Verwertung der menschlichen Arbeitskraft erwirtschaftete Mehrwert, nicht die Ausbeute aus unbezahlter Arbeit. Mehrwert selbst ist bei dieser Sicht der Dinge damit auch nichts anderes als ein Handelsprofit, eine Art Überbezahlung der Banker und Broker und Anleger auf den großen Märkten. So ähnlich sah das ja auch schon Proudhon vor 180 Jahren und die vielen Zinskritiker nach ihm, namentlich Silvio Gesell, in seinen Vorstellungen von Freigeld. Es weiß jedes Kind, dass Geld nichts wert ist, wenn man nichts dafür kaufen kann, dass es also schon die Waren voraussetzt, die man dafür bekommt. Geld entsteht nicht in den Banken, um unternehmerische Ideen zu befördern, sondern landet in den Banken, nachdem die sehr praktischen und meist materiellen Notwendigkeiten, wie sie im Verhältnis von Lebenserhalt und Arbeit gegeben sind, mehr Produkte erbracht hatten, als die Menschen für ihren unmittelbaren Lebenserhalt verbrauchen können. Weil menschliche Arbeit immer mehr Produkte erzeugt, als sie konsumiert, ist sie in der Lage, menschlichen Reichtum zu bilden. Der Warentausch, aus dem sich Geld entwickelt hat, ist die historisch gewachsene Form dieser Bildung. Die Marktwirtschaft vermittelt keine Ideen, sie beruht nach wie vor auf einem Gütertausch, dem Austausch von Waren, durch welche handfeste Produkte mit dem Geld ihrer Konsumenten bezahlt werden, einmal für ihren unmittelbaren Lebensbedarf, aber auch zur Verbesserung ihres Lebensstandards oder neuer Werkzeuge und Technologien. Gibt es mehr Produkte, die nicht mehr gegen Geld eingetauscht werden, weil sich die Mehrproduktion nicht als Verbesserungen des Lebensstandards in den Löhnen darstellt und auch nicht von den Unternehmern zu Investitionen verwendet wird, so verbleibt dieses Mehrprodukt als Mehrwert auf den Waren- und Finanzmärkten. Aber all dies ist menschlich erzeugter Reichtum, der auf den Warenmärkten Geldform annimmt. Doch aus dem Mund des Doktors aus den USA wird dieses Geld zu einer platten Geste der Kreditgeber, die es vielleicht mal kurz in der Hand der Bankkunden als deren Gläubiger hat, wenn sie es als eine leere Summe auffassen, aus der erst durch ihre Einfälle was Tolles werden kann. Geld stellt dann keine Bereicherung durch Aneignung fremder Arbeitskraft mehr dar, sondern wird zu einer bloßen Abmachung über eine Verschuldung, für die alleine die Unternehmer haften, die durch ihre Schuld plötzlich zu Leistungsträger werden. Aber gerade das ist ja auch tröstlich, zumindest in der Vorstellung, in der das geliehene Geld von seinem Wert als Produkt menschlicher Arbeit enthoben ist. So kann man meinen, dass nichts kaputt geht. Umgekehrt müssten allerdings die Lebens- und Rentenversicherung vertragstreu bleiben, versteht sich. Unmoralisch sind ja nur die Zinsen der Banken. Und gerade jetzt, wo das System zusammenbricht, könnten wir die diesbezüglichen Abmachungen einfach kippen und die Schuldenrückzahlungen ignorieren. So könnten wir uns neu darüber einigen, wie wir Geld handhaben wollen, um unsere Wirtschaft wieder mit einem anderen Geld, einem freieren Geld, einem besseren Geld, einem moralisch bestimmten Geld zum Laufen zu bringen. Ein Geld, das gute Handelsimpulse setzt, statt den Handel nur durch Handelsprofite abzugrapschen. Naja, es würde dann schon eine Inflation geben, meint der Wissenschaftler aus den USA, aber die sei gewiss nicht so schlimm. Aber warum dann überhaupt noch Geld? Wenn das Geldverhältnis schon als Schuldverhältnis aufgefasst wird, warum dann nicht als Schuldverhältnis der Marktwirtschaft überhaupt kippen, also auch die Verpflichtung, für Mindestlöhne Arbeit zu erbringen? Geld ist doch selbst das Verhältnis der Macht der Märkte, die mit Kraft und Produkten beliefert werden müssen, um sie in Gang zu halten, um etwas davon abzukommen. Auf den Märkten stellt doch Geld eigentlich gerade selbst die Macht dar, die von den Zinskritikern der Mittelklasse den Banken zugesprochen wird. Die Menschen wurden doch immer schon zu seiner Wertentfaltung verpflichtet, indem sie gezwungen sind, Geld durch Arbeit für andere zu verdienen, um nur für sich leben zu können. Es ist die Zahlungsverpflichtung für das Leben in einer Gesellschaft, die sich nur über den Markt bewirtschaftet, für den Markt produziert und durch den Markt ihre Lebensmittel erhält. Als dessen einzige Verhältnisform ist Geld ein geschichtliches Relikt, das von den Menschen durch eine andere Produktionsweise überwunden werden müsste, eine Produktionsweise, die keinen Mehrwert nötig hat, der über das wirklich verwendete Produkt und Mehrprodukt der Gesellschaft hinauswächst, ein Verhältnis, worin Bedürfnisse und Arbeitsaufwände in einer durchsichtigen Vermittlung gestellt sind. Doch steht man erstmal auf dieser Marktwirtschaft, dann ist Geld eine feine Sache, solange man es hat. Es ist das Maß aller Dinge und der Umfang der persönlichen Freiheit und Selbstverwirklichung. Wer es nicht hat, der muss halt was tun für sein Geld, ist doch klar. Man selbst ist ja das Opfer der Profiteure in den Banken. Aber jetzt Schluss damit, Schluss mit dieser Geldmacht. Man muss einfach nur den Kredithandel abschaffen und den Profiteuren den Profit nehmen. Weg mit dem Wucher, der Raffgier und dem Betrug der Geldhaie, der Geier des Geldhandels. Solche Sprüche kommen bei den Kleinbürgern immer gut an, wenn die Krise sie erreicht hat. Denn sie haben einen einfachen und ebenso eindeutigen Adressaten und regenerieren das beschädigte Selbstbewusstsein. Das wurde ja auch schon öfter mal einfach mit den Juden verbunden, die mit Geld gehandelt hatten, nachdem sie von den frommen Christenmenschen aus ihren Zünften und Handwerksgenossenschaften vertrieben worden waren. Es waren immer die Kleinbürger, die in den Pogromen auflebten. Weg mit dem Übel, auf das wir endlich das Gute am Geld auch endlich wieder ausschöpfen können. Und das ist dann auch das Stichwort für Christian Felber. Seine Botschaft ist genauso einfach. Profite kann man selbst schon machen, nur nicht zu arg. Man könne den Missbrauch der Marktwirtschaft durch Profitgier abschaffen, indem man den Bürgern ein Maximalvermögen von 500.000 Euro und ein Höchsteinkommen von maximal dem 20-fachen des niedrigsten Einkommens verordnet und das Unternehmertum mit einem Gütesiegel maßregelt. Es gibt eine ganze Reihe von Zahlen über maximal zulässige Gewinne, Erbschaften, Ökoabgaben und so weiter. Ein ganzer Katalog zur Gemeinwohlerziehung der Unternehmer. Den hat er ausgetüftelt und seine Vorstellungen stehen da wie die Bastelarbeit für eine Gesellschaft der Guten und der Güte schlechthin. Immerhin, auch für all das eignet sich Geld vorzüglich, weil man es nicht nur als Wertmaß, sondern auch als Maß für die Moral einer braven Marktwirtschaft, für eine wirtschaftliche Moral der Geldverwertung einsetzen kann. Durch die Art der Versteuerung und Subventionierung werden die Ziele wie eh und je angesteuert und schon bekommt die Regulation der Märkte auch einen höheren Zweck, als sie es je hatte. Das Ganze funktioniert dann so ähnlich, wie es mit erkauften Verschmutzungsrechten ja schon bekannt ist. Wer sie verwertet, bezahlt auf der einen Seite, wer sauber ist, wird subventioniert. Kurz gesagt, wer Gutes tut, der darf dann sicher auch an Geld sich bereichern und wer bös ist, der soll halt dann dafür bezahlen. Mit Geld geht eben einfach alles und alles einfach. Die Filter für eine erwünschte Verteilungsmoral bestimmt dann ein Wirtschaftskonvent, der sich aus braven Bürgern, Politikern, Unternehmern und Angestellten zusammensetzt und schon hat das Ganze auch einen demokratischen Touch. Der Gedanke ist einfach praktisch und will für sein Publikum das wahrhaft Gute, die Gerechtigkeit des Abendlands. Hier hat man ja schon im Mittelalter gewusst, dass der gute Christ mit Geld für seine Schuld und Sünd auch Buße tut und bezahlt. Immerhin war die katholische Kirche damit reich geworden. Die lässt sich heutzutage natürlich auch durch einen Wirtschaftskonvent ersetzen. Die Schäfchen werden schon mitmachen, wenn sie die schwarzen Schafe zählen und abkassieren dürfen. Es verlangt nur einen starken Staat, der die Probleme mit der Moral und ihrer Anerziehung auch richtig behandelt und auflöst. Und dieses Problem geht tiefer, das weiß auch der psychologisch versierte Pädagoge Christian Felber. Es verlangt daher ganz neue Erziehungsinhalte.
Sag mir, wo du stehst, sag mir, wo du stehst, sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Sag mir, wo du stehst, sag mir, wo du stehst, sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Rück oder vorwärts, du musst dich entschließen. Wir bringen die Zeit nach vorn, Stück um Stück. Du kannst nicht bei uns und bei ihnen genießen, denn wenn du im Kreis gehst, dann bleibst du zurück. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst.
Du
liebst, wenn du redest, vielleicht dir die Blöße noch nie überlegt zu haben, wohin. Du schmälerst durch Schweigen die eigene Größe. Ich sag dir, dann fehlt deinem Leben der Sinn. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Wir haben ein Recht darauf, dich zu erkennen. Auch nickende Masken nützen uns nicht. Ich will beim richtigen Namen dich nennen. Und darum zeig mir dein wahres Gesicht. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst.
Eine anständige Marktwirtschaft erfordert die Erziehung zu einem Gemeinwohl der Anständigen. Das Gemeinwohl war schon im 18. Jahrhundert der wichtigste Ehrenpunkt der Volkswirtschaft. Und seitdem weiß man auch schon von den Gefahren der Entwertung und Überbewertung des Geldes, den Schäden, die Wucher anrichtet und den Folgen einer Rezession. Durch Gesetze und Eingriffe der Wirtschaftsausschüsse und Währungsgremien wurde dagegen gearbeitet, mal mehr und mal weniger erfolgreich. Aber kein Staat ist so blöd und lässt die Bedingungen seiner Existenz an die Wand fahren, wenn er weiß, wie er das verhindern kann. Doch was überhaupt kann Politik und Moral bewirken, wenn Geld immer dorthin sich verflüchtigt, wo es sich am besten einsetzen lässt und vermehrt? Was konnte politische Ökonomie überhaupt anderes sein als die Politik der Ökonomie, die immer Politik des Privateigentums zur Nutzung gesellschaftlicher Kräfte und Bedingungen war? Die muss natürlich auch immer auf ihre Sicherheit und Stabilität setzen, weil der Markt, auf dem sie sich bewegt, voller Risiken ist. Wer Marktwirtschaft will, der muss auch das Risiko der Märkte wollen, aus denen jeder natürlich durch die Verbesserung seiner Konkurrenzlage zu entkommen versucht und damit andere umso tiefer in diese hineintreibt. Doch diese Logik der bürgerlichen Ökonomie, welche auch unwohle Gefühle aufkommen lässt, kann leicht behoben werden, wenn man das Problem als einen Fehler des Fühlens ansieht. Da findet dann auch jeder Individualpsychologe ein reichhaltiges Betätigungsfeld, wenn er sich als Theoretiker dieses Massenphänomens versteht. Für einen Zinskritiker ist ja immer noch die Frage offen, warum die Menschen sich der Macht der Geldvermehrung einfach beugen, warum sie um die Ausbeute wetteifern und den Druck weitergeben oder sogar selbst Profitgier in sich entwickeln. Für einen Psychologen handelt es sich natürlich um ein persönliches Machtproblem. Das Problem sei allein die Motivation der Konkurrenz, die Sucht des Übertrumpfens. So jedenfalls will es Christian Felber wissen, der hiergegen ein Buch mit dem Titel Gemeinwohlökonomie – Die Wirtschaft der Zukunft geschrieben hat. Diese Sucht habe sich durchgesetzt, weil es an positiven inneren Anreizen, an intrinsischer Motivation fehle, die schon den Kindern frühzeitig ausgetrieben werden würde. Das liege eben letztlich an uns selbst. Er schreibt, die Mehrheit von uns sind nicht oder schwach intrinsisch motiviert, weil sie sich nicht kennen und in sich nichts Sinnvolles erfahren, das sie zu Höchstleistungen ohne jede Konkurrenz treiben könnte. Sie sind innerlich leer und können Sinn nur von außen beziehen. Und wenn die Außenwelt unentwegt schreit, Geld, Karriere, Erfolg und Macht sind die Werte, auf die es ankommt, dann verinnerlichen viele von uns diese Werte, auch wenn sie noch keinen Menschen glücklich gemacht haben. Da aber so viele dabei mitmachen und die Medien immer wieder solche Personen porträtieren und auszeichnen, eifert ihnen eine große Zahl von Menschen, die sich selbst nicht spüren, nach. An der Wurzel des Problems stehen somit innerlich leere Menschen, die ihrem Leben keinen eigenständigen Sinn zu verleihen vermögen. Es mangelt ihnen an Selbstvertrauen, sich selbst als Letztverantwortliche für ihr eigenes Leben und ihre eigenen Entscheidungen anzuerkennen. Die Gretchenfrage lautet, woher kommt die innerliche Leere? Wieso können so viele Menschen ihrem Leben keinen eigenen Sinn geben und Glück finden? Der Schlüssel liegt meines Erachtens, schreibt Felber, in der Erziehung. Der Schlüssel liegt meines Erachtens in der Erziehung, meint Felber. Die meisten von uns wurden nicht vorurteilsfrei erkannt und bedingungslos geliebt, was uns erlaubt hätte, unser eigenes Ich zu finden, uns liebend anzunehmen und ebenso tiefe Wertschätzung für andere zu entwickeln, sondern wir wurden zu Gehorsam und Leistung erzogen. So schreibt Feldbar in seinem Buch Gemeinwohlökonomie, die Wirtschaft der Zukunft auf Seite 84. Na also, da haben wir wieder das Problem mit dem unmündigen Menschen, dem Unaufgeklärten. Die Mehrheit von uns sind nicht intrinsisch motiviert. Der absurde Satzbau verrät das gedankliche Salto Mortale des sozialpsychologischen Anliegens. Es soll ja allgemein gelten, soll uns alle betreffen und doch eigentlich nur die anderen meinen. Das Gemeine der vielen ist für den Bürger die Belastung des eigenen. In seiner Persönlichkeit selbst steckt daher die allgemeine Notwendigkeit der Veränderung, die dann nur eine allgemeine Persönlichkeitsveränderung werden kann, eine Selbstveränderung bzw. eine Änderung der anderen für sich selbst. Da bekommen dann Psychologen und Pädagogen einiges zu tun. Der Kapitalismus, der auf der Privatheit des eigenen beruht, wird damit zu einem gesellschaftlichen Problem von persönlichen Schwächen, zu einem Motivationsproblem, das von ihnen auch gelöst werden kann und muss. Es geht dann immerhin nicht mehr um die brutale Einfältigkeit der Geldverhältnisse und der damit verursachten Konkurrenzen beim Preiskampf um die Produkte und Arbeitskräfte, nicht um die sachliche Macht der Marktwirtschaft, die ihre riskanten Verhältnisse zum Maß der Dinge macht, nicht um die Blendwerke und Täuschungen des Marktes und die Mystifizierung seiner Herrschaft über die Menschen, die ihre Gesellschaft als Sachzwang der Geldformation erfahren. Es geht hier nur noch um die Unfähigkeit der Menschen, um die Verrohung der einzelnen Persönlichkeiten im Allgemeinen, um ihre Abstumpfung. Sie sind es, die gegenüber der an und für sich guten Sache der freien Märkte versagen. Eigentlich sind wir oder sie einfach nur schlecht erzogen. Wir oder sie würden uns oder sich selbstverständlich um das Gemeinwohl kümmern, wenn die Erziehung besser wäre und wenn wir oder sie sich überhaupt spüren könnten, also mit passablen Selbstgefühlen zu leben gelernt hätten, dann würde alles anders sein. Das Unglück der Menschen sei ihre innere Leere und die müsse durch eine ordentliche Erziehung beseitigt, also mit anerzogenen Inhalten gefüllt werden. Und dazu hat Christian Felber dann auch ganz konkrete Vorschläge und Methoden, wie ihre mangelhafte Empathie, die verkümmerte emotionale Intelligenz wiederherzustellen wäre, nämlich durch bessere Erziehung. Und dazu hat er dann auch schon Pläne für neue Unterrichtsfächer parat, für neue Schulfächer in Gefühlskunde, Wertekunde, Kommunikationskunde, Demokratiekunde und Naturerfahrungskunde. Dem guten Menschen ist eben das Schöne allzu nah und das Übel halte er sich daher fern. Im Garten des Guten stehen nicht nur Gartenzwerge, dort gedeihen auch soziale und kommunikative Kompetenzen, wie er bemerkt. Er schreibt, eine der wichtigsten Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für das Gedeihen der Gemeinwohlökonomie ist die Erziehung zu neuen Werten, die Sensibilisierung für das eigene Menschsein, die Einübung von sozialer und kommunikativer Kompetenz und die Vermittlung von Achtung vor der Natur. Dann ist ja alles beisammen. Wirtschaft und Erziehung, Bildung und Staatskultur. Einfach perfekt. Hatten wir nicht schon mal sowas Ähnliches? Es war immer der Mittelstand, das Bildungsbürgertum und die institutionellen Vertreter des Staates und der Wissenschaften, die massenpsychologische Einfälle entwickelt hatten, wenn ihre Existenz gefährdet erschien. Sie erfahren wirklichen Kapitalismus ja erst in der kapitalistischen Krise und die werden sie dann vorzugsweise als Verfall kultureller Werte und schreiten zur Tat. Dann muss der politische und kulturelle Notstand von den geisteswissenschaftlichen Kompetenzen der bürgerlichen Gesellschaft in eine Verpflichtung der Bürger gewendet werden. Das verlangt große Ziele, welche an den guten Willen für eine bessere Welt jenseits der sachlichen Notwendigkeiten appellieren. Die Sachen erledigen dann ja die Wirtschaftskräfte, wenn der Staat durch die Befleißigung seiner Bürger unterstützt wird. Beides zusammen meint Gemeinwohl. Und der Staat sieht das natürlich gerne auch so, wenn ihm die Wähler abgehen, denen er seine Not erklären müsste, weil nur sie diese wenden könnten. Sie müssen einen ungeheuerlich wachsenden Schuldendienst begreifen lernen, der ihnen auferlegt wird, und ihre Willigkeit muss deshalb schleunigst unter höhere Zwecke des politischen und kulturellen Überlebens gestellt werden, damit sie ihre Einwände verdrücken. Wer den Widerspruch der Marktwirtschaft nicht begreifen kann oder will, der im Gegensatz von Wertentfaltung und Preisbildung die Krise des Kapitals mit allen Folgen für die Menschen hervorbringt, kann nur auf Kulturalisierung der Wirtschaft setzen und die Menschen anleiten, damit sie kultiviert im Sinne von anständig werden. Es sind Kleinigkeiten erstmal, mit denen dies beginnt. Aber sie entwickeln sich auch nur in dieser eingeschlagenen Richtung und werden darin meist totalisiert, weil sie gerne einer populären Selbstwahrnehmung entsprechen, um sich sozial zu veredeln, neben ihrer beruflichen, also auch soziale Kompetenz zu erwerben. Man lernt ja nie aus. Der Gemeinwohlbegriff als Richtschnur führt zwangsläufig nach rechts, weil er ein spekulativer Begriff ist, der künftigen Wohlstand suggeriert und Befolgung verlangt, soll er sich als Ziel überhaupt eignen, gleich wie weit er realisierbar ist. Damit wird politische Ökonomie zur politischen Psychologie. Einen Wohlstand der Ökonomie hätte man ja reell erfassen und beurteilen können. Man kann ihn nachweisen und sogar bemessen und auch anmahnen. Gemeinwohl dagegen kann es gar nicht wirklich geben. Ein allgemeines Wohlbefinden hebt sich in der Allgemeinheit selbst auf, wird gewöhnlich. Es ist immer eine Vorstellung, der man sich nur nähern will, solange man sich unwohl fühlt, indem man sie in seiner Person immer fester interniert. Wie der zur Unendlichkeit verdonnerte kategorische Imperativ von Immanuel Kant, treibt sie dann das Hamsterrad einer unermüdlichen Selbstveredelung an und arbeitet an dem, was man ganz allgemein will, damit alle anderen es auch wollen sollen. In Wahrheit ist es nur das Prinzip eines allgemein abstrakten Sollens, und dieses Prinzip können dann auch einige politische Parteien gut gebrauchen, die eine solche Staatsräson dringend nötig haben. Mit nichts anderem kommt man schneller an die Macht als durch die Macht einer Heilsvorstellung. Man kann an dieser Stelle sehr gut sehen, wie sich aus einer bürgerlichen Bildungsschicht so sanft und seicht eine rechte Motivation selber herausbildet, wie sie es immer schon tat, wenn die Krisenerscheinungen der politischen Ökonomie als Massenphänomene des bösen Willens und Persönlichkeitsstörungen behandelt werden. Der Maßstab ihrer Beurteilung sind sie selbst in den Lebensbedingungen ihrer immer noch heilen Welt, ist ihre Möglichkeit und Beliebigkeit. Ihr Objekt ist das Unvermögen der Besitzlosen, die nichts anderes werden können, als sie sind, solange sie nicht wissen, wozu sie gemacht und gebraucht werden. Sie werden ja letztendlich als die bisher noch stimmlose Masse entscheiden, was aus der repräsentativen Demokratie werden wird, wenn sie nicht mehr funktioniert. Man kann sich nun höchstens noch fragen, was eine als Gemeinwohlökonomie bezeichnete Wirtschaftsweise meinen kann, wenn man sie als eine Wirtschaft nicht für ein Gemeinwohl, sondern für ein Gemeinwesen auffassen will. Es ist die Frage danach, was das Gemeinwesen in einer Marktwirtschaft überhaupt meinen kann, was also dann das allgemeine Wohl einer Marktwirtschaft, ihre wirkliche Güte sein soll. Das Gemeinwohl einer Marktwirtschaft ist immer das allgemeine Recht des Marktes. Jede moderne Staatsphilosophie seit dem 18. Jahrhundert sieht im Staat die Zusammenfassung des Gemeinwohls der Bevölkerung. Alle liberalen Volkswirtschaftslehren bis hin zu den neoliberalen sehen auch das wirtschaftliche Streben in diesem Zweck. Staat und Wirtschaft treffen sich auf wundersame Weise in diesem Begriff. Nimmt man nun auch noch die repräsentative Demokratie hinzu, die in der politischen Philosophie als Verhältnisform zur Erzielung des Gemeinwohls eines Volkes verstanden wird, hat man damit einen Universalbegriff für alles, was gut und schön klingt. Nach dieser Auffassung wurde die bürgerliche Gesellschaft konstituiert und entwickelt. Eine Gemeinwohlökonomie ist demnach so alt wie diese. Sie ist aber nur eine Vorstellung von dem, was in der bürgerlichen Gesellschaft schön und gut sein soll, ihre Ideologie. Interessanter ist daher, was als gesellschaftliches Unwohlsein oder Unglück verstanden wird. Bezogen auf Europa ist es hauptsächlich der Verlust an Demokratie, also an politischer Selbstbestimmung und an Geldsicherheit und Gerechtigkeit, also an Wert und Wertschätzung. Die neuerlich bemühte Gemeinwohlökonomie strebt in diesem Sinn eine Restauration an und behauptet, dass sie hierbei eine grundlegende Veränderung des gesellschaftlichen Verhältnisses versucht, weil sie die Geldverteilung und das Bankensystem selbst unmittelbar demokratisch regeln, das Zinssystem auf eine reine Dienstleistungsfunktion reduzieren und den Nutzen des Geldes auf seine reine Tauschwertfunktion herunterbringen will. Das erscheint ziemlich total. Doch es ist lediglich eine Hervorkehrung bereinigter Formen, die ohne Inhalt gedacht, lediglich abstrakt verstanden werden. Da kommt niemandem in den Sinn, dass diese Gesellschaft ein wirkliches Lebensverhältnis von Menschen ist, ein Verhältnis von Arbeit und Bedürfnissen, das nicht nur einen gesellschaftlichen Charakter hat, sondern diesen ausschließlich als private Form verwirklicht, als Privatform der Aneignung ihrer Produkte. Wie kann man sich mit vermeintlichen Erkenntnissen über die Wirtschaftsformen der Zukunft aufführen, ohne diese Gesellschaft in ihrer Widersprüchlichkeit begriffen zu haben und zu kritisieren? Gerade von diesem Widerspruch von Form und Inhalt der Lebensverhältnisse dieser Gesellschaft hängt alles ab, was deren ganze Substanzverschwendung schon immer erzeugt hat und immer wieder und mit wachsender Produktivität verstärkt. Substanziell besteht das Problem, dass im Kapitalismus die menschliche Arbeit, also das, was ihren Wert ausmacht, immer weniger wird, seine lebendigen Inhalte also immer mehr schwinden und seine Form immer inhaltsloser wird, während sie immer mehr Geld erzeugt, sich im Raum der Fiktionen aufbläht und immer häufiger in nichts zerplatzt, weil das Geld fehlt, das die Produkte kaufen und ihren Wert realisieren würde. Das meiste Geld verschwindet in Rechtstitel, in Grundstücke, Kredite oder Lizenzen. Die sogenannte Realwirtschaft kommt stellenweise zum Erliegen, wenn sie sich nicht in der Zeit lohnt, in der das Geld umgesetzt werden muss, um seinen Wert zu retten. Da kann der politische Wille glänzen wie die Gala höchster Eitelkeiten. Er wird nichts erreichen, wo die ökonomischen Bedingungen ihn nichts lassen. Die Parlamente werden zu einer Farce. Der Populismus reiner Protestkulturen ebenso. Nimmt man nur noch hinzu, dass im Selbstgefühl des aufrechten Demokraten auch noch der Kapitalismus wie eine kranke Persönlichkeit wieder aufgerichtet und vermenschlicht werden könnte, indem seine Personifikationen als Gewinnsucht in Form von Zinsen und Profiten psychologisch betreut und behandelt und in deren Schranken verwiesen wird, dann ist die Illusion komplett. Man muss es deshalb nochmal deutlich sagen. Kapitalismus entsteht nicht durch Profit und Zins. Profit und Zins entstehen durch Kapital. Und Kapital beherrscht nicht die Freiheit der Marktwirtschaft, sondern Kapital ist ihre freigelassene, ihren Zweck vervollständigende Form, durch die sie von den Fesseln, die sie noch in ihrer Frühzeit an die bornierten Bedingungen der Manufakturen, an die Zünfte und den kriegerischen Patriotismus der Marktflecken gekettet hatte. Geld ist nichts anderes als die Form der Freiheit der Marktwirtschaft, ihre Beliebigkeit und Gleichgültigkeit gegen alle Inhalte, die ihre Notwendigkeit tragen. Die Freiheit selbst ist das Problem, weil sie nur durch Geld für den da ist, der es besitzt, und die Notwendigkeiten des Lebens und Arbeitens auf den zurückfallen, der nichts anderes als arbeiten kann, um sein bescheidenes Leben so fristen zu können, wie es das Leben der Geldbesitzer ihm zukommen lässt. Es ist nicht der Handel, der die Menschen übervorteilt und ihre Armut erzeugt, es ist die Position, in welche sie durch ihre Herkunft, Familiengeschichte und Lebensabläufe in die Marktwirtschaft geboren werden und darin sich entwickeln. Nach wie vor besteht der Kapitalismus als Klassengesellschaft, auch wenn die Arbeiterklasse zu einem großen Teil außer Landes weilt, an Werkbänken im fernen Ausland steht oder in den Entwicklungsbüros arbeitet, welche den deutschen Markt bedienen. Der Mehrwert, der dort entsteht, wird beim Einkauf hierzulande angeeignet, weil wir das Geld haben und ausgeben, das die Profite der Arbeitsstätten dort in hiesiger Währung als Geldwert zu verwerten versteht. Solange es Marktwirtschaft gibt, kann das keine Politik wesentlich ändern, weil es die existenziellen Bedingungen aus unserer bisherigen Geschichte ist, die diese Form hat. Gerechtigkeit kann sich bisher nur auf diese Existenz beziehen, solange es keine andere gibt. Das Recht der bürgerlichen Demokratie ist der Wert, auch wenn er oft nur als politischer Wille formuliert wird. Die politische Entscheidung wird immer den ökonomischen Verhältnissen nachhängen, solange die Politik nicht selbst ökonomisch ist. Das hatte Karl Marx schon vor 140 Jahren punktgenau formuliert, als er schrieb, das Recht kann nie höher sein als die ökonomische Gestaltung und dadurch bedingte Kulturentwicklung der Gesellschaft.
Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hungern und beim Essen, vorwärts, nicht vergessen.
Denn solange sie uns entweihen, bleiben sie doch unsere Herren.
Vorwärts und nicht vergessen,
worin
unsere Stärke besteht. Beim Hungern und beim Essen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität.
Doch die Preise werden zur Katastrophe des Werts. Das Kapital ist keine Erfindung. Es ist geschichtlich aus der Warenform und ihrer Verhältnisform, dem Geld, entstanden und steckt schon in der einfachsten Geldform zwischen den Preisen, die das Geld ausdrückt, und dem Wert, den es hat. Wert hat es durch die Arbeit, die es quantitativ repräsentiert. Einen Preis formuliert es durch sein Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage auf den Warenmärkten, also durch seine relative Beziehungen zu den Waren, die dort als Tauschwerte gehandelt werden. Jede Ware hat den Wert, der an Arbeit zu ihrer Reproduktion durchschnittlich aufgewandt werden muss, durch den sie also zu ersetzen wäre. Einen Preis hat sie in dem Maß, wie sie auch gekauft wird. So können Waren in ihren Preisen differieren. Ihren Wert verwirklichen sie nur so weit, wie ihnen das im Preis auch gelingt. Können die Preise auf Dauer nicht die erzeugten Werte decken, so entsteht eine Wirtschaftskrise des Kapitalismus. So hat auch auf dem Arbeitsmarkt die Arbeitskraft nur den Preis, also den Lohn, der zu ihrer gesellschaftlichen Wiederherstellung, also zur Regeneration ihres Lebens nötig ist. Ihr Preis mag mal besser oder schlechter für die Arbeitsleute stehen. Der Wert ihrer Reproduktion setzt sich spätestens dann durch, wenn die Arbeitsmärkte ausgeschöpft sind, also die Nachfrage nach Arbeitskräften schwindet. Doch der Wert ihrer Reproduktion, der durch den Lohn beglichen werden soll, und dem Wert, den sie in einer bestimmten Arbeitszeit erzeugt, sind zweierlei. Der Produktionsprozess versammelt zwar gesellschaftliche Arbeit, indem er fertig entwickelte Arbeitskräfte aus dem Arbeitsmarkt bezieht, er steht aber unter dem privaten Kommando des Kapitals. Die Bestimmung ihrer Arbeitszeit unterliegt dieser Bestimmungsmacht und erzeugt daher einen Wert, der als Mehrwert weit über ihren Reproduktionswert hinausgeht. Diesen Mehrwert entwickelt das Kapital zu einer eigenständigen Macht, die als seine private Verfügungsmacht weit in alle gesellschaftlichen Formationen hineingreift, auf allen Märkten zu einer politischen Gewalt wird und vor allem auch die Rohstoffquellen und Immobilien und Gebühren bestimmt. Der Mehrwert entsteht also im Produktionsprozess und realisiert sich erst auf den Märkten im Preis der Waren, die als Mehrprodukt existieren, so wie sie abgekauft werden. Für das einzelne Kapital, wenn es selbst seine Produkte auf den Markt bringt, erscheint er als Profit, den es aus dem Arbeitsprozess gezogen hat und auf den Warenmärkten mit den möglichen Warenpreisen realisiert. Auf den Finanzmärkten jenseits der Warenmärkte jedoch erscheint er im Zins, der im Handel mit Geld als Bedingung der Kreditierung den vergangenen Mehrwert anteilmäßig so weit einnimmt, wie das Geld eine zukünftige Verwertung dem Anwender verspricht. Augenscheinlich wird das Auseinanderfallen von Wert und Preis immer wieder mal in der kapitalistischen Krise, die Mehrwertrate, die eine immer größere Ausbeutung der Menschen nötig hat, je schlechter sich ihre Produkte vermarkten lassen, je billiger sie also sein müssen, desto schlechter geht es der Profitrate, durch welche sich das Kapital in seinem Verwertungsstatus erhalten, seine Wertmasse in Wert halten kann. Der Fall der Profitrate ist logische Konsequenz und erzeugt einen Teufelskreis, der sich nicht immer wieder durch Markterweiterung oder Produktivitätssteigerung auflösen lässt. Dann wird die Krise total, die Wirtschaft stagniert, die Schulden können nicht mehr bezahlt werden, die Produktion versagt und die Arbeitslosigkeit steigt. Das ist die momentane Lage auf der ganzen Welt. Die Welt ändert sich derzeit so oder so. Es kommt lediglich darauf an, wie wir sie anders haben wollen. In Krisenzeiten kann man unter ganz bestimmten Umständen durchaus vorübergehend auf Ersatzsysteme und Prothesen zurückgreifen, zum Beispiel Parallelwährungen, Tauschringe, Umsonstläden, Essenstafeln, Alternativbanken und so weiter. Zur bloßen Selbsterhaltung kann dies nötig sein. Man sollte sich aber dabei nicht einbilden, dass damit auch nur ein Deut der gesellschaftlichen Realität geändert ist. Im Gegenteil. Je selbstständiger die Armen sich selbst helfen, je billiger die Armutsverwaltung wird, desto weniger wird auch die Sozialkasse beansprucht und je besser die Selbstverwaltung der Armut funktioniert, desto länger kann auch das Kapital seine Krisen austragen. Aber man sieht schon daran, das Szenario ist total. Nicht nur die Wirtschaft ist mit ihrer bisherigen Form am Ende, sondern auch die politische Ökonomie. Existenzen gehen zugrunde und die Politik greift immer härter durch, um die Menschen zu disziplinieren. Der Staat wird zum mehr oder weniger direkten Systemverwalter des Kapitals, um die Marktwirtschaft über Abgründe hinwegzutragen, die sie nicht mehr überbrücken kann. Alles wird riskiert und nur noch verschwendet. Die Arbeitszeit der Menschen, die Lebensstrukturen in Stadt und Land und die Natur als solche. Nur die Menschen können das ändern, indem sie sich dieser Luftnummer widersetzen. Durch sie kann die politische Ökonomie zu einer ökonomischen Politik werden. Diese kann aber nicht mehr marktwirtschaftlich funktionieren, weil sie nicht zwischen Angebot und Nachfrage bestimmen kann. Es verlangt die politische Form einer Wirtschaft, in der ein durchsichtiges Verhältnis zwischen Arbeit und Bedürfnis als offene Beziehung von Inhalt und Form, von Individuum und Gesellschaft, von Produktion und Konsumtion insgesamt in der Bildung des gesellschaftlichen Reichtums besteht. Gerade wenn die Konzerne zu behäbig werden und die großen Kapitalauftürmungen zu krisenhaft geworden sind, entstehen im Kleinen überall neue Ideen, Ansätze und Zusammenschlüsse, die sich teilweise schon den Verwertungsinteressen entgegenstellen, durch Selbstausbeutung und Fantasie neue Lebensverhältnisse schaffen, die nicht oder nicht mehr vollständig verwertbar sind, weil sie kommunale Verbindungen und Güter erzeugen, die sich der Spekulation widersetzen. In dieser Situation entstehen durchaus zukunftsweisende neue Inhalte, die eine Umkehrung der politischen Ökonomie erreichen könnten. Gerade wo der Niedergang allgemein wahrnehmbar wird, wo die Kommunen verarmen, die Kultur vereinsamt, die Arbeitsstätten veröden, wird die Möglichkeit einer neuen Arbeitsweise und neuer Arbeits- und Lebenszusammenhänge sinnfällig. Wenn hierfür eine Organisationsform ausgemacht wird und eine der Kommunalwirtschaft adäquaten Politik dies aufgreift, könnte eine zunächst lokale ökonomische Politik entstehen, die in internationale Beziehungen und Netzwerke auswachsen wird. Hier wird es weitergehen, weil hier die Lebensräume der Menschen konkret sind und Wertabstraktionen unnötig werden können, sobald sie sich in nötigem Umfang zu neuen Produktionsformen entwickelt haben, durch welche die Menschen sich selbst erhalten können. Nichts wird wichtiger sein als die Errichtung einer Subsistenzindustrie, die zunächst erstmal allein in der Lage sein wird, dem Zugriff der Spekulation und Verwertungsmacht zu entgehen. Darüber ein andermal mehr. So, das war's dann für heute. Wie immer könnt ihr diese Sendung auch nochmal auf der Kulturkritik.net nachhören, wie alle anderen Sendungen auch, oder auch nachlesen. Wer genauer daran interessiert ist, das zu diskutieren, kann auch gerne zu unseren Gruppentreffen jeden dritten Sonntag im Monat kommen, im Eine Welthaus, bei gutem Wetter im Garten oder sonst im Raum 101. Das nächste Treffen ist am 19. August. Bis dann also. Tschüss.